Danke für die gute Einleitung. Wir steigen voll ins Thema ein. Wir kennen das schon, den bösen Prozess, wie der Teufel uns probiert zu bingen. Und ich dachte vielleicht zum Anwärmen, so am Anfang wäre es gut, wieder ein kleines Beispiel, wie das so könnte vor sich gehen, mit einem Thema, wo wir uns schon ein paar Mal in Gedanken gemacht haben, Unversöhnlichkeit. Es kann ja sein, dass ich durch mein falsches Verhalten, Unversöhnlichkeit, hier eine Tür auftue in meinem Leben. Wenn ich das gewohnt bin, nicht zu vergeben. Mir ist Unrecht da geworden. Wirklich. Die anderen waren falsch, nicht ich. Ich habe eigentlich nichts letztes gemacht. Und mir hat einen Fehler gemacht, mir gegenüber. Warum sollte ich da einfach so vergeben? Wenn man nicht einmal um Vergebung bittet. Es bringt doch nichts. Da vergebe ich am Anfang nicht. Soll Gott schauen, dass die Person das merkt? Vielleicht geht richtig, dass da etwas nicht gut war. Vergeht, tue ich jetzt einfach noch nicht. Das ist noch schnell passiert. Unversöhnlichkeit. Und dann fängt sich etwas an zu bilden, eine Festung. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir uns dann überlegen, gut, die Person, die habe ich nicht gern, weil sie hat ja blöd da zu mir, sie war unfair, ungerecht mir gegenüber. Zu Unrecht. Ich habe nichts falsch gemacht, jetzt mal in diesem Beispiel. Darum also nicht gern. Ist ja klar, wenn sie nicht so hat, die Person, dann hat sie auch gern. Ja, ich hätte ja eigentlich nichts gegen sie. Aber sie hat also sich verhalten, mir gegenüber. Und ja, das ist ja bei Gott auch so, oder? Wenn wir keine Fehler machen, hat er uns gern. Wie sollte er uns gern haben? Wie sollten wir von ihm angenommen sein, wenn wir Fehler machen? Das ist ja normal. Ich kann doch nicht zu Gott gehören, wenn ich Fehler mache. Und schon ist man reingerutscht. Man hat eine Lüge im Kopf. Man fängt die Lüge an zu glauben. Vielleicht ist man weiterhin selber unversöhnlich. Will nicht vergeben. Und da baut sich etwas auf. Und die Bindung kann sich jetzt so zeigen, dass wir, weil wir ja wissen, wir müssen, dürfen keine Fehler machen, sonst können wir ja nicht vor Gott bestehen. Wie soll er uns gerne haben, wenn wir Fehler machen? Jetzt fangen wir uns anstrengen, dass wir keine Fehler machen. Das ist unser Fokus. Keine Fehler machen. Um das geht es in erster Linie. Mach keine Fehler. Und jetzt haben wir den Scheich in der Gesetzlichkeit. Sie sind eigentlich in der Falle drinnen. Wir geben uns Mühe, möglichst keine Fehler zu machen. Das ist unser Ziel. Und wer das Gesetz einhalten will, wenn das der Fokus ist, den wir haben, und das ist so logisch eigentlich geworden, dann stehen wir unter einem Fluch. Galater 3,10 sagt, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, auch wenn es gute Gesetze sind von Gott und so, das spielt hier keine Rolle, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Wir können nicht keine Fehler machen. Und es ist falsch, es ist eine Lüge, es ist eine Festung vom Bösen, wenn er uns sieht, du darfst nicht zu Gott gehören, du bist nicht geliebt von Gott, wenn du Fehler machst in deinem Leben. Das ist ein Witz, das ist eine Lüge. Der Hograbfritz und der Kipferbeat haben in den letzten zwei Sonntagen auch schon über so ein Einfallstor geredet, wie so eine Tür aufgehen kann. Ein böser, grusiger Wind in unser Leben reinkommt, statt der Heilige Geist, der super ist und klar. Sie hat zum Beispiel über Stolz geredet, die zwei, über Macht, Drogen oder Sex, wo möglicherweise, je nachdem, wie wir damit umgehen, eben Einfallstor sein vom Bösen. Häufig ist es ja so, etwas ist nicht im Grundsatz schlecht, aber wir können es aus einer falschen Sicht anschauen, wir können falsch damit umgehen. Auch heute reden wir noch einmal über mögliche Einfallstore. Nicht gerade alle, die Jürgen sieht. Das habe ich dann noch nicht gewusst, als ich mit ihm diskutiert. Wir müssen nicht Angst haben, es geht nicht bis um 2. Und wir werden dann ab nächsten Sonntag gehen wir dann wieder weiter hinter im Prozess. Jetzt sind wir langsam zurückgekommen. Vielleicht hat er noch geachtet. Und versteht es hoffentlich besser, wie das passiert, dass der Teufel uns bingen will. Und jetzt nehmen wir wieder einen Gump hinten und probieren zu erkennen, ob bei uns schon so Bindungen vorhanden sind. Aber das kommt dann später. Der erste Teil heute ist eher ein bisschen theoretisch. Es hat mich so fasziniert, was ich gelesen habe und habe das Gefühl, ich sehe Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Für alle die gerne so ein bisschen Begründungen haben, wie etwas ist geworden, wo ein Wort herkommt oder zusammenhängt zwischen Wörtern und so, wird das cool. Es muss ja fast eigentlich. Und für die anderen, die nicht so theoretisch veranlagt sind, die müssen sich kurz ein bisschen gedulden, aber es wird nirgends sofort praktisch. Also heichet nicht ab. Könnt sonst einen kurzen Nock nehmen und einfach wieder erwachen. Allerdings habe ich es auch nicht gern, wenn man mich einfach als Theoretiker abstempelt. Ich habe sehr gerne Praxisbezug und heute Morgen übrigens habe ich schon über 20 Kühe gemolken. Ich verrate jetzt nicht, wie das ist gekommen, aber ich war heute schon sehr praktisch am Morgen. Gut, sonst kannst du schmecken, wenn du es nicht tust. Nein, ich habe schon getuscht. Wenn wir an den Worten von Jesus bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Was ist das für eine Wahrheit, die davon die Rede ist? Wir reden ja viel von Wahrheit. Was ist eigentlich wahr? Gibt es auch Sachen, die ziemlich wahr sind, aber nicht ganz wahr? Ich kann euch die Fragen nicht so richtig beantworten heute Morgen. Ich denke, gleich ist es sinnvoll, wenn wir uns zur Wahrheit ein paar Gedanken machen, die ich gerne jetzt mit euch teile, bevor wir dann über die Lüge, über das Einfallstor von der Lüge reden. Wahrheit hat im Alten Testament, vom Wort her, was daherkommt, hat es nicht unbedingt, wie im Griechischen, da kommen wir dann dazu gerade, so Bedeutung, wie wir heute damit umgehen. Was ist Wahrheit zum Beispiel? Was ist Wahrheit? Das ist im Hebräischen Teich, im Alten Testament, ist das nicht so eine wesentliche Frage. Wahrheit ist vielmehr ein Beziehungsbegriff. Da geht es eher darum, dass jemand zuverlässig ist. Eine Person oder eine Sache, ein Mensch kann das sein, das kann auch Gott sein, der ein Zuverlässigsein aussieht. Wer wahr ist, der ist zuverlässig. Das hat etwas mit der Beziehung zu tun. Das ist noch viel so, dass im Hebräischen viel mehr mit Beziehung zu tun hat und viel weniger so logisch geklebt ist, wie wir heute denken. Wir sind viel mehr Griechen. Aber das ist ein Beziehungsbegriff im Ursprung im Hebräischen. Im Neuen Testament, wo es neben Änder auch Griechisch zugeht, von Sprache her grundsätzlich, aber auch von griechischer Philosophie her so beeinflusst, meist war natürlich die, die ich geschrieben habe, geht es viel eher in die Richtung eben von dieser Frage, was ist jetzt an und für sich wahr? Was ist wahr und was ist falsch? Und entweder oder und fertig. So die Standardlogik. Das wäre natürlich auch ein cooles Thema, verschiedene Logiken. Das lassen wir heute Morgen. Aber das ist nicht mehr griechisch. Was ist Wahrheit? Das, was ich am Anfang probiert zu kutzeln. Hebräisch ist viel mehr ein Beziehungsbegriff. Was ist zuverlässig? Und jetzt ist es ganz interessant, dass in den drei ersten Evangelien Markus, Matthäus und der Lukas, das sind die, die man sieht, wo man davon ausgeht, die sind am frühesten geschrieben worden. In denen ist es eigentlich, bis auf eine Ausnahme, Lukas 4,25, wird Jesus, wenn er redet, nie das Wort Wahrheit ins Maul gelegt. Also Jesus redet in diesen drei Evangelien nicht über Wahrheit. Während dem, dass im Johannes, der auch später geschrieben ist, worden, der Wahrheitsbegriff manchmal schon aus dem Mund von Jesus kommt. Und darum geht man eigentlich davon aus, dass Jesus wahrscheinlich nicht so viel über Wahrheit an und für sich hat geredet. Weil eben die drei ersten Evangelisten, die synoptischen Evangelisten, sieht man, Synoptiker, Synopse heisst Zusammenschau. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört, Synoptiker. Zusammenschau ist Synopse, das kommt von dort und das bedeutet, die drei ersten Evangelien, die so ein bisschen wie eine gleiche Sicht auf das Leben von Jesus. Auf den ersten Blick so sieht es so aus, als wären alle vier, das ist ja gängig das Gleiche drin und so, kannst einfach eins lesen und fertig. Aber man merkt, wenn man genauer studiert, die drei ersten haben so eine kleine gleiche Sicht auf das Leben von Jesus, der Johannes näher, eine ganz andere. Zum Beispiel, was ich noch interessant finde, das ist so etwas, wo sich der Johannes so unterscheidet. Beim Johannes fährt Jesus als Gott an. Das ist bei den anderen nicht so. Bei den drei ersten fährt er als Kind hilflos, als Mensch an. Und beim Johannes, am Anfang war das Wort gewesen, und das Wort war bei Gott gewesen. Jesus als verherrlichter Gott über allem. Und dann kommt der Ache auf die Erde, wird Fleisch, macht das Erlösungswerk und wird wieder Gott. Das ist nur beim Johannes so wie eine Badwanne. Bei den anderen fährt es klein an und dann merkt man, ah, das ist, da wird Jesus der Retter beschrieben. Der Johannes fragt, wer ist eigentlich der Retter und beschreibt dann Jesus. Also, die drei Ersten sind da ein bisschen anders, die drei Ersten Evangelium, als das Letzte. Aber es ist noch ganz interessant, dass obschon Jesus nicht hat über Wahrheit an und für sich geredet, so wie man das vielleicht komisch findet, wenn man das so hört, er hat gleich das, was die Wahrheit sieht, im Hebräischen Sinn, das zuverlässig sein, hat er für sich in Anspruch genommen. Und wie? Das ist aber jetzt ein schwieriges Rätsel, ich verrate es gerade. Er hat Amen gesehen. Das hat mich ganz speziell getäuscht. Aber Amen gehört genau in diese Kategorie. Amen kommt aus dem Hebräischen, aus dem Stamm Aman, vom Hebräischen her, und bedeutet nichts anderes als sich als fest, als zuverlässig erweisen. Amen. Bestand haben, bleiben. Und jetzt hat Jesus häufig, in den Evangelien übrigens, ist Jesus der Einzige, der Amen gesehen hat. Und ganz manchmal hat er häufig in einer für uns komischen Art das Amen gebraucht. Und das war auch zu seiner Zeit dann eher ein komisches Jahr gewesen. Sag irgendwie so. Er hat zum Beispiel gesagt, Amen, ich sage dir, oder Amen, Amen, ich sage dir, je nach Übersetzung, hat es wie vorausgesetzt und dann hat er etwas gesehen. Er hat Aramäisch geredet meistens zu seinen Leuten. Und es hat auch im Aramäischen hat es auch so Redewendungen gewesen, die wollten sagen, hey, Achtung, jetzt gilt's. Aber er hat Amen gesehen. Das Hebräische, das bedeutet zuverlässig sein, Bestand haben, bleiben. Und mit dem hat er für sich in Anspruch genommen. Achtung, Freunde, das, was ich jetzt sage, das hat Bestand. Meine Worte, die Bestand, meine Worte, die sind zuverlässig. Das finde ich wunderbar. Ich habe noch nie natürlich so etwas gehört. Ich habe jetzt das so gelesen. Ich finde das sehr spannend, dass Jesus selber so auf das Hebräische zurückgreift, für genau das zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn es dann in dieser Zeit auch komisch war. Er hat dem wieder Stempel gegeben. Amen. Das ist zuverlässig, was ich sage. Das zeigt etwas von der Macht, von der Autorität, die er hatte, dass er das hat dürfen, sagen so, in dieser Art. Man merkt etwas von dem, von dieser Wucht, die hinter dem Wort von Jesus steht, auch im 2. Korinther 1,20, wo wir lesen, das ist aus der Zürcher Übersetzung, das ist leider nicht in allen Übersetzungen so schön wie hier. Denn was immer Gott verheißen hat, in ihm ist das Ja und so auch durch ihn das Amen, damit Gott verherrlicht werde durch uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei solchen Versen bin ich auch schnell drüber gewesen und dann so hat man ein bisschen gestockelt und ja, komisch, und ich kann hier nicht normal reden. Und wenn man jetzt mit diesem Hintergrund liest, tue ich es mir ganz anders. Gott hat ganz viele Verheißungen gemacht, es geht in die Hunderte, ich weiß nicht genau wie viel, aber er hat sehr viele Verheißungen gemacht für die Menschen und schon im Alten Testament, im Neuen sowieso, zielt alles auf Jesus her. Er ist das Ziel von allem. Alle Verheißungen zielen auf Jesus her. Er ist das Ja von allem, was Gott verheißen hat. Er ist Bestätigung, die zuverlässige Bestätigung von allem, was Gott verheißen ist. Und das ist eben, durch ihn ist auch das Amen. Durch ihn hat es Bestand. Durch ihn bleibt das, was verheißen ist. Da kann man sich darauf verlassen. Das ist zuverlässig. Das ist Amen. Er ist das Amen, er wird in Offenbarung mal sogar selber als das Amen bezeichnet, Jesus Christus. Er ist das Amen, er ist Zuverlässigkeit überhaupt. Und all das, die ganzen Verheißungen, das Leben von Jesus, das hat auch er selber gesehen, geht es nur darum, Gott soll verherrlicht werden. Ja, das hat vielleicht jemand auch schon gesehen, das merkt man so im Offenbarungsbereich und so, wo man merkt, wie Gott dann angebetet wird von allen. Was ist Lob und Ehre, alle Anbetung gehören dem, der auf dem Thron hockt, und dem Lamm von Gott, Jesus Christus, für immer und ewig. Es geht einfach darum, dass Gott verherrlicht wird. Um uns dreht es das sowieso nicht. Und ich habe das Gefühl, hier sieht man das ganz schön, die Wucht. Gut, die Wahrheit. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen geschmeckt von dieser Wahrheit, was das kann sein, ein zuverlässig sein. Das kann man verschleiern. Man kann es so wie, ja, verwischen, verschleiern. Dann ist nicht Sein, Sein und Schein. Sein oder Schein ist nicht mehr das gleiche. Sein und Schein passen nicht mehr zusammen, weil man verschleiert. Man tut vielleicht so, als ob. Dem sieht man auch heucheln. Das ist heucheln, die Wahrheit verschleiern. Ihr Heuchler, kommt uns vielleicht in Sinn, Pharisäer, Jesus, der das sieht, das ist Wahrheit verschleiern. Der nimmt er natürlich auch Bezug auf Wahrheit, ohne dass er Wahrheit braucht als Wort. Aber das Gegenteil von Wahrheit selber, unzuverlässig sein, wenn man das kehrt im hebräischen Sinn, ist einfach eine Lüge. Das ist der Gegenpol zur Wahrheit, ist die Lüge. Die Lüge. Johannes 8, 43 folgende, seht Jesus, aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Wir sind Johannes, darum darf er jetzt Wahrheit reden. Weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Wenn es zu deinem Leben gehört, dass du unwahr siehst, gehen wieder Unwahrheiten. Halbwahrheiten, wir gehen da nicht in Detail. Wenn es zu deinem Leben gehört, dass du nicht zuverlässig bist, auf dich ist kein Verlass in bestimmten Bereichen. Dass das Reden und das Machen bei dir nicht zusammenpassen, dann solltest du dir Gedanken machen über das Einfallstor von der Lüge, wo das Gegenteil ist von der Wahrheit, vom Amen. Der Teufel, der liebt unzuverlässige Menschen. Am besten sind hier noch eine gute Ausrede, wenn etwas nicht ist gegangen, wie man es hat versprochen. Er wird die Chance, der Teufel wird die Chance sicher nutzen, dich wegen dem irgendwie unfreier zu machen. Da weiß ich nicht wie, aber er hat viele Möglichkeiten für das. Aber was könnten wir dagegen tun? Was können wir gegen das Einfallstor von der Lüge machen? Als erstes kommt mir in Sinn, red mit Gott darüber. Red mit Gott über die Fragen, die du hast zu diesem Thema. Über das, was du schon hast gesehen. Red mit Gott darüber. Und red mit anderen Christen darüber. Wir sind füreinander da, füreinander zu tragen, füreinander zu unterstützen, für miteinander zu beten. Und ich schlage dir vor, dass du ein konkretes Beispiel, wo du gelogen hast oder wo du unzuverlässig bist, probierst herauszufinden, was dich dorthin geführt hat. Das hat wahrscheinlich einen Grund, dass du so bist, dass du unwahr warst, dass du nicht zuverlässig bist, dass sich jemand nicht verlassen konnte. Ob es kleinere Sachen sind oder grosse, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber überleg dir doch, was sind die Würze von diesem Problem? Wie ist es zu dem gekommen? Nicht alles Ausrede, zum Verständnis für einen Angriff von guter Seite. Und fang doch an, dich ganz konkret für ganz konkrete Sachen zu entschuldigen. Ohne Ausrede, einfach entschuldigen. Wenn du gelogen hast, entschuldig dich auch, wenn du eben nicht zuverlässig warst, wenn man sich nicht auf dich verlassen konnte. Wie ist es zum Beispiel mit der Pünktlichkeit? Das ist jetzt Bingeli gewesen. Aber wenn man unpünktlich ist, dann hat es mit Unzuverlässigkeit zu tun. Ich hüte mich davon, da etwas generell zu sagen, wie es für alle muss sein. Ich bin nicht so sicher. Ich bin mehr weiss, dass ich an dem arbeiten möchte. Ich hatte früher viel mehr Mühe mit dem. Jetzt geht es schon besser. Und zwischendurch trappe ich gleich wieder rein. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Ich habe etwas gesehen. Und dann bin ich nicht da. Das ist unzuverlässig. Das ist eigentlich ihr Wurz. Ihr Wurz ist das eine Lüge, was ich da biete. Das ist nicht zuverlässig. Das spielt keine Rolle, ob es der anderen Person etwas gemacht hat. Und fast alle, mir selber auch, sagen, es macht kein Problem. Schon nicht. Aber wenn es Unzuverlässigkeit ist, dann hat es etwas Giftiges in sich. Dann müssen wir aufpassen. Ich teiche mir in alle an verschiedenen Stellen, nicht alle an der gleichen Stelle, Verbesserungspotenzial in dieser Beziehung. Such doch dein Potenzial. Find raus, wo du dich kannst verbessern kannst. Und geh es zusammen mit Gott an. Weil die Verantwortung für dein Leben, für die Entwicklung in deinem Leben, die hat nicht die Gemeindeleitung, nicht die Ältesten, die hast du ganz selber. Du hast die Verantwortung für die Entwicklung in deinem Leben. Wir gehen zu einem zweiten Einfallstor. Eifersucht. Eifersucht ist auch interessant, wie das so vom Wort her, was da so drinnen hockt, das ist wie ein Trichter, was man alles drin schießt, dass dann unter Eifersucht rauskommt. Das hat mit Feuer zu tun. Feuer. Mit Bitterkeit. Und mit Seuche und Krankheit. Finde ich extrem spannend. Feuer. Bitterkeit. Krankheit, Seuche. Das ein bisschen mischen, ein bisschen rühren, ein bisschen warten und dann gibt es Eifersucht. Wer eifersüchtig ist, der hat Angst, die Liebe von einem anderen Menschen aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem äußeren Einfluss zu verlieren. Angst, Liebe von anderen Menschen zu verlieren. Das ist häufig Eifersucht. Der Miguel Cervantes Saavedra, keine Ahnung, ob man es so ausspricht, hat mal gesagt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das klingt mal noch gut, hey, sag es noch einmal. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Ich glaube, es hat schon etwas. Die Eifersucht, die sieht und sucht gegen neue Probleme. Vielleicht sind sie gar nicht da, aber sie sucht danach. Und das schafft ausnahmslos Leiden. Das bringt doch nichts. Häufig hat Eifersucht auch mit Vergleichen zu tun. Entweder man hat Angst, mit anderen zu vergleichen, da hat der Frisch, Max Frisch, das weiß ich, wie man es ausspricht, gesehen. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich. Das ist schon noch gut. Man hat Angst, jemand anderen vergleiche mit dem und dann merkt man, auf einmal der andere ist ja besser und so. Dann hat man Angst, eben die Liebe geht dann fort von mir, weil der andere ist besser als ich. Dann fängt das an, dann fängt man an vergleichen. Häufig ist es ja so, dass wir aus uns heraus anfangen vergleichen. Wir vergleichen und schauen, wie es die anderen haben. Der ist doch das und das. Und häufig ist die noch viel gebiger und viel bessere Voraussetzungen als ich. Ist sowieso ungerecht, das kommt dann auch noch rein, oder? Da ist man einer Unversöhnlichkeit auch ganz nach. Das kann sein, dass wir selber suchen, dass wir vergleichen. Es ist nicht so einfach, ich habe mir das heute ein bisschen überlegt, Beispiele zu finden, wo der Vergleich so mit anderen Menschen irgendetwas Positives zur Folge hat. Das könnt ihr mal als Übung, wenn es nicht langweilig ist. Wo ist Vergleichen gut? Aber es ist ganz einfach, Beispiele zu finden, wo man mit anderen vergleicht, wo Gift drin ist, wo es irgendwo, es macht irgendetwas kaputt, es macht eine Beziehung kaputt, es macht unser Gemüt kaputt, unsere Stimmung macht es kaputt und es kann zu einer Bindung führen. Das ist keine Frage. Es ist häufig so, dass wir mit den Leuten vergleichen, die etwas sind oder die etwas haben, wo wir auch wollen sein oder wo wir auch wollen haben. Das ist ein Problem. Wir vergleichen in die Richtung, wo wir gerne wollen sein. Das ist ein bisschen Hans im Schneckenloch. Die Bibel belegt ganz eindeutig auch das negative Gewicht von dieser Kategorie Eifersucht. Zum Beispiel in den Sprüchen. Ein ausgeglichener Sinn erhält den Körper gesund, aber Eifersucht ist wie ein Krebsgeschwulst. Da ist ja schon Krankheit und Seuche ist ja auch schon drin. Oder 27,4. Zorn ist grausam und Wut wie überschäumendes Wasser. Das will man schon gar nicht, oder? Doch noch unerträglicher ist Eifersucht. Das ist noch eine Steigerung sogar von dem. Das ist so etwas Grausiges. Feuer, Bitterkeit, Krankheit, Seuche. Vergleichen, Eifersucht, das alles hat mit Neid zu tun. Das ist wieder Oberbegriff. Neid bedeutet der intensiv negativ Gefühlszustand von einem Menschen, wenn sie Besitz, Erfolg, der körperliche Vorzug oder das Glück von einem anderen beobachten, das selber nicht haben und einem anderen missgönnen. Man will es auch, man muss einem anderen nicht gönnen. Und wir beobachten aber das, was man gerne sein will oder was man haben will bei den anderen. Das ist dann Neid, der negative Gefühlszustand. Das ist nicht etwas Schönes, das tut nicht wohl, Neid. Und gleich haben wir, so viele von uns, haben mit dem zu kämpfen. Manchmal täglich. Aber wenn wir Neid und Eifersucht in unserem Leben tolerieren, jetzt, ich will das noch so betonen, ich will nicht sagen, wer mal eifersüchtig ist oder neidisch, der ist irgendwie beim Teufel oder weiss nicht was, oder ist gesprungen. Das ist Blödsinn. Dann wäre ich ja wieder beim gesetzlichen Zeug, das ich am Anfang gesehen habe. Es geht darum, wie wir grundsätzlich mit dem umgehen. Wer Eifersucht und Neid toleriert und das lässt stehen, es ist halt so, und so im Selbstmitleid innen trägt, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir auf die schiefe Bahn. Dazu kann man Galater 5, 18 bis 21 lesen und hat die Antwort ganz klar. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, das ist ja übrigens, die Unterbruch, ist ja auch selbstsüchtiger Wunsch. Das Eifersucht, das Neid, das Zeug, da geht es um mich. Natürlich tönt es wie, ich bin arm, so Selbstmitglied, aber eigentlich drehe ich mich um mich. Das ist so eine Selbstverherrlichung, eigentlich auf der anderen Seite. Es geht mir nur darum, dass es mir besser gehen soll als die anderen. Das ist das Problem. Das ist ein selbstsüchtiger Wunsch. Ist offensichtlich, wohin das führt? Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Und er meint es da auch nicht so, wer das mal gemacht hat. Wir sind doch alle schon mal neidisch gewesen. Oder ich will es euch nicht anheichen, du warst schon mehr als einig gewesen. Eifersüchtig. Wir haben mit diesen Problemen immer zu kämpfen, wir sind nicht perfekt. Aber wie gehen wir damit um? Das ist das Entscheidende. Wie gehen wir damit um? Akzeptieren wir es oder kämpfen wir dagegen im Namen von Jesus? Ja, was können wir grundsätzlich dagegen tun? Wieder die Frage bei diesem Einfallstor, Eifersucht, Neid, Vergleichen. Und wieder sage ich, das ist doch klar, red mit Gott darüber. Red mit Gott über deine Themen. Er liebt es, wenn du mit dem austauschst, was dich beschäftigt, wo du gestockelt bist. Er sieht es ja sowieso. Red mit ihm darüber. Red mit anderen Christen darüber. Bet mit anderen über das. Dass du kannst frei werden, dass du siehst, was du könntest, vielleicht an deiner Lebenssituation verändern, dass du nicht gerne wieder reinrasselst in so ein Problem. Ein anderer Vorschlag ist, find Beispiel aus der Bibel, biblische Zusagen, die dir bestätigen, dass Gott für dich sorgt und du nicht brauchst, neidisch zu sein. Weil für dich geschaut ist, besser als es irgendjemand sonst machen könnte. Schreib dir die Zusagen auf, die du findest. In dieser Übersetzung, die du es verstehst, schreib dir sie auf. Kleb sie einen Spiegel, kleb sie einen Schaft, kleb sie irgendwo her, ein Tilly, dass du nicht einschlafst, noch schauen kannst, wenn du auf dem Rücken bist. Lehr sie auswendig. Lehr die Zusagen auswendig. Und wenn du merkst, dass in dir innen etwas wie Feuer und Bitterkeit aufkommt, dann sag dir doch das. Mach dir selber die Zusagen von Gott leise oder sogar laut. Wir haben viele Zusagen, die uns sagen, du brauchst nicht neidisch zu sein. Ich schaue für dich. Ich schaue doch für dich. Was willst du krampfhaft noch mehr? Was willst du krampfhaft schauen, dass es für dich gut kommt? Du hast es ja gleich nicht im Griff. Ich schaue doch für dich. Ich liebe dich über alles. Du brauchst nicht neidisch zu sein. Du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Lass es vergleichen. einen anderen Weg, der hilft mir noch, das ist nicht bei allen gleich, ich weiss auch Leute, die das nicht so trifft oder nicht so wirkt, ist, wenn man mit Leuten vergleicht, was es schlechter geht. Vergleich mal in diese Richtung. Ich habe es vorhin gesehen, wir vergleichen doch häufig mit Leuten, die etwas haben oder etwas sind, wo wir wollen haben oder sein. Vergleich doch in diese Richtung. Du bist wahrscheinlich nicht so unten im Lederli. Vergleich mal in diese Richtung. Ich sage mal ein Beispiel, ich lese ein Abschnitt aus einem Buch, irgendwie aus dem 2013, spielt da nicht so eine Rolle, einfach so für einen Geschmack zu geben, wie das könnte aussehen. Also einen anderen Vergleich. Es kann aber irgendeine Kategorie sein. Nach Angaben der Weltbank hatten im Jahr 2011 weltweit ca. 1,1 Milliarden Menschen, das ist ein Fünftel, ein bisschen mehr, weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag in lokaler Kaufkraft zur Verfügung und galten damit als extrem arm. Derzeit ist der Reichtum von einigen hundert Milliardären größer als das Gesamteinkommen der 2,3 Milliarden Einwohner der ärmsten Länder der Erde. Nach Angaben von UNICEF arbeiten heute 240 Millionen Kinder weltweit. Kinder. 75% sind zwischen 5 und 14 Jahre jung. Sie pflücken Tabak in Indonesien, Tee in Sri Lanka, Orangen in Brasilien. Sie knüpfen Teppiche in Indien, Pakistan, Nepal und Afghanistan. Sie nähen T-Shirts in Bangladesch, fertigen Handtaschen in Thailand. Sie waschen Gold in Peru, schleifen Diamanten, zerkleinern Steine in Steinbrüchen, fertigen Streichhölzer in Fabriken. Sie verdienen 1 bis 2 Euro für einen 10-Stunden-Tag. Feiertage gibt es keine. Millionen Kinder verrichten die übelsten Tätigkeiten wie Prostitution oder Kinderpornografie. Mehr als 300.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nehmen als Kindersoldaten an Kampfhandlungen teil. In China arbeiten Millionen Fabrikarbeiter bis zu 100 Stunden die Woche für einen halben Euro die Stunde. Mitte Juni 2011 erwarb die Tochter des Formel-1-Magnaten Bernie Ecclestone, Petra Ecclestone, das Anwesen The Manor in Los Angeles für 150 Millionen Dollar. Um solch eine Summe zu erwerben, müsste ein chinesischer Fabrikarbeiter mehr als 17.000 Jahre arbeiten, ohne auch nur einen einzigen Cent auszugeben. Laut Forbes-Magazin wird das Vermögen des reichsten Mannes der Welt für das Jahr 2010, der mexikanische Industrielle Carlos Slim, auf rund 39 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 39.000 Millionen Euro im Besitz eines einzigen Menschen. Zu allen Zeiten hat es auf der Erde Reichtum und Armut gegeben und vieles deutet darauf hin, dass das in Zukunft auch nicht anders sein wird. Es ist das Recht eines jeden Menschen, durch ehrliche Arbeit so viel Reichtum zu erwerben, wie er es wünscht. Seht ihr auch dort an. Aber die Tatsache, dass 1 Milliarde Menschen Hunger leiden und ebenso viele gezwungen sind, in armen Vierteln zu leben und sich nicht einmal ordentliche Kleidung leisten können, dass 1,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, die Tatsache also, dass so viele Menschen nicht einmal das Allernotwendigste haben, ist eine Schande für die Menschheit. Das sehe ich auch so. Und mir hilft es, wenn ich so Sachen lese, das kann auch ganz anders sein und abgeschwächt, und vielleicht lokaler und nicht so global, aber das hilft mir, für zu merken, du schweig doch mit deinem blöden Gestürm, was du ablässt. Du hast überhaupt kein Recht, so egozentrisch zu tun, so zu vergleichen, so mehr zu wollen, so um dich selber zu drehen und zu meinen, du sagst dir, es geht doch nicht um uns. Es geht doch um Gott. Hören wir auf mit so Vergleichen in die falsche Richtung. Paris, die Stadt von der Liebe. Schaut, wie schön. Alle wie doch der Herr. Viele Leute ziehen jetzt daher, viel reden davon, viele Bücher sind darüber geschrieben worden, viel Kartenmaterial gibt es, Paris. Und mir tut das so grusig, wenn man das anschaut. Das ist Smog da, das ist Gift in der Luft, das ist so schlechte Luft. Und es gibt ganz viele Leute, die da drinnen leben, die waren nie an einem anderen Ort. Die haben keine Ahnung, was es sonst noch gibt. Wisst ihr, wo das ist? Das ist im Schangnau hinger. Ganz nach bei uns. Stimmösli. Das sieht für mich viel klarer aus. Das sieht nach sauberer Luft aus. Herrliche Umgebung, vielleicht hört man noch die Vögel zwitschern. Die Leute, die in diesem Paris sind, die haben keine Ahnung, was sie verpassen. Denen ist die Wahrheit verschleiert worden. Die haben gemeint, es sei. Also, ich wollte nicht irgendwie, ihr dürft schon Paris cool finden. Es gibt sicher auch andere Tage. Aber so als Bild finde ich das sehr gut. Man meint, und dann hat man die schlechte Luft drin. Man hat das gar nicht gemerkt. Ich finde das sogar noch gut, dass sie in Paris sind. Aber schaut mal den Vergleich. Das ist ja jenseits. Wenn man denkt, man könnte hier sein. Und es tut ihm ziemlich sicher noch viel besser, als je nachdem, was man gegen machen, zu Paris, was man hier macht. Aber da ist klare Luft, da ist saubere Luft, da ist Wahrheit, sage ich jetzt mal im Bild. Kämpft dafür, dass Gottes Geist, Gottes Frischluft durch dein Leben weht. Du weißt nicht, wo der Geist von Gott weht, aber du kannst sicher sein, wenn du dich auf ihn einlässt und ihm vertraust, dann treibt er dich vorwärts. Vorwärts in die Freiheit von Gott. Amen. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss mit uns beten. Wer will, darf gerne aufstehen dazu. Das ist freiwillig. Ich mache extra bei den Sätzchen Pause, dann dürft ihr, wenn ihr das auch so findet, wie ich es auch seht, für euch das innerlich noch nachher beten. Unser Herr, Jesus Christus, wir wollen mit unserem ganzen Sein zu dir gehören. Verändere du uns durch deinen Heiligen Geist, Jesus. Verändere du uns, dass wir dir ähnlich werden können, Jesus. Zeig uns, wo wir durch falsches Verhalten einen bösen Raum gegeben haben in unserem Leben. Wo wir eine Tür offen haben, die uns nicht gut tut. Hilf uns, die offenen Türen zu sehen und zuzutun. Und erfüll uns, Jesus, mit deinem Heiligen Geist, der Leben in Freiheit scheicht. Dir gehört all ihr. Amen. Ihr dürft auch bleiben stehen für das Lied, das wir zusammen singen, wenn ihr mögt und wollt. Vater, mach uns eins. Das war ja ein Gebet von Jesus, dass wir eine Einheit dürfen sein, vor dem und mit dem Herr. Vater, mach uns eins.